Auf der Reise Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Mein Vater ist neben mir verblutet, als ich ein Kind war, nach einem Autounfall. Und das hat mich wirklich zurückgelassen mit einer PTBS, also einem Schocktrauma. Und gleichzeitig auch sehr alleingelassen zurückgelassen, weil wir keine Trauerkultur in der Familie hatten. Und für mich hat sich das wie angefühlt, als hätte ich nicht nur meinen Vater verloren, sondern als hätte ich eigentlich meine ganze Familie an dem Tag verloren.
Heute vom Schock zur Seele mit Christine Seid. Wie Schicksalsschläge unsere Integrität formen.
Herzlich willkommen zum Podcast Integrität ist meine Superpower. Bei mir heute die liebe Christine Seid und sie ist Schicksalsschlag- und Seelenweg-Coach. Und die Christine hat gerade einen Kongress hingelegt und war gestern fertig und ist eigentlich total müde und matt. Und ich freue mich sehr, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und heute hier bist. Herzlich willkommen, Christine.
Ja, danke, dass ich da sein darf, Hajo.
Christine, lass uns kurz auf das, was du gemacht hast, eingehen. Schicksalsschlag meistern, vom Funktionsmodus zur Lebendigkeit, der Kongress. Wie bist du an dieses Thema gekommen?
Also ich bin ja auch Schicksalsschlag-Coach und Seelenweg-Coach und da bin ich aber wie es naheliegt bei solchen Themen, das ist ja nicht so ein leichtes Thema, was man sich freiwillig aussucht, sondern da hat mich das Leben hingeführt. Und ich habe mehrere Schicksalsschläge im Leben gehabt und ich hatte wirklich einen sehr, sehr langen Weg, um mich wieder zu erholen von diesen Schicksalsschlägen. Und für mich war dann an irgendeinem Punkt sehr klar, dass das, was ich da gelernt habe, dass ich das weitergeben möchte an Leute und an Menschen und auch dieses Thema bekannter machen will und aus der Tabuzone rausholen will und auch Informationen verbreiten will über Unterstützungsmöglichkeiten. Und so ist dann quasi aus meiner Arbeit der Schicksalsschlagbegleitung als Coach ist dann diese Vision von dem Schicksalsschlag-Kongress geworden. Genau. Und jetzt heißt der Schicksalsschlag meistern, der Online-Kongress. Genau.
Ja, das Thema ist mir natürlich total nahe, weil ich ja den Kongress hatte, Krisen als Wachstumschance mit Integrität als Kompass. Da waren wir ja thematisch nicht so weit voneinander weg, würde ich mal sagen. Du hast da sicherlich ein bisschen andere Ansätze gehabt und das ist ja auch gut so. Und ja, du hast ja einen sehr erfolgreichen Kongress hingelegt, was mich sehr gefreut hat zu hören, dass die Leute das auch gewertschätzt haben, was du gemacht hast. Ich hoffe, das bestärkt dich in deinem weiteren Tun, da weiterzumachen. Wenn wir über Schicksalsschläge sprechen, was ist denn das größte Learning? Gibt es eine Weltenformel, hätte ich jetzt fast gesagt. 42 ist die Antwort auf alles, ja, ich weiß. Aber was ist denn, was hast du denn gelernt was sind denn die größten Learnings aus deinen Schicksalsschlägen? Du hast ja davon gesprochen, dass du selber welche hattest.
Also das ist jetzt eine sehr, sehr breite Frage, ne, weil ich mehrere Schicksalsschläge hatte. Also ich fange mal mit dem einen an, der mich am meisten geprägt hat und der tatsächlich, denke ich, auch wirklich der war, warum ich heute die Arbeit mache, die ich mache. Mein Vater ist neben mir verblutet, als ich ein Kind war, nach einem Autounfall. Und das hat mich wirklich zurückgelassen mit einer PTBS, also einem Schocktrauma. Und gleichzeitig auch sehr alleingelassen zurückgelassen, weil wir keine Trauerkultur in der Familie hatten. Und für mich hat sich das wie angefühlt, als hätte ich nicht nur meinen Vater verloren, sondern als hätte ich eigentlich meine ganze Familie an dem Tag verloren. Und ich habe das dann ganz lange, wie es halt so ist in Familien, die keine Trauerkultur haben, einfach funktioniert und verdrängt. Und was halt Teenager dann machen, dann auch Alkohol getrunken und Party gemacht. Und bin auch immer sehr in den Leistungsmodus gegangen. Also ich habe dann sehr karriereorientiert, war ich unterwegs, habe sehr, sehr viel geleistet. Und ich war tatsächlich erst schon 30 Jahre alt, bis ich überhaupt gemerkt habe, das ist irgendwie nicht ganz normal. Also irgendwie redet man doch über den Tod und es gibt auch Familien, die gehen damit anders um. Und da habe ich dann tatsächlich überhaupt erst angefangen zu merken, hey, das ist nicht gesund, wie ich lebe, emotional gesund. Und das wäre so das erste Aha, ne? Überhaupt mal hinzugucken, gerade wenn du in so einem System bist, wo du nur im Funktionieren bist und es muss ja, ne? Das ist so immer dieser Satz, muss ja weiterlaufen, das Leben geht weiter, das Leben ist kein Zuckerschlecken, da müssen wir durch. Das ist so das erste Aha, überhaupt mal Zeit einräumen und zu reflektieren, ist es denn wirklich eine gesunde Trauerkultur, die wir da leben oder eine gesunde Kultur des Umgangs mit dem Schicksalsschlag oder lohnt es sich hier mal hinzugucken, ob das nicht leichter geht?
Ja, das ist das große Problem. Geht es leichter, dafür für es leichter gehen zu lassen, muss man spüren, muss man ins Gefühl
Genau.
reingehen. Und das ist das große Problem, was ich heute in unserer Gesellschaft und in der deutschen Gesellschaft eben auch sehe, dass die meisten Leute aus den Gefühlen rausgegangen sind, versuchen sich von den Tiefen abzuschneiden, damit sich natürlich automatisch auch die Höhen nehmen. Und ja, wenn man so im Sprachjargon der Nervensystemregulierung reden, da sind viele Menschen im Freeze oder im Shutdown. Das heißt also, sind eingefroren oder haben das System ganz runtergefahren und sind zombie-mäßig unterwegs. Und aber es gibt ja auch Gemeinsamkeiten von allen Schicksalsschlägen. Ich glaube, das hast du gerade, hat so ein bisschen schon angeklungen. Und das ist ja eben das ins Gefühl reingehen, ne, oder?
Ja, und
Einer.
was ich ganz, ganz wichtig finde, auch es gibt oft so die Verwechslung, wenn ich halt meine Geschichte erzähle. Ich bin ja auch Mutter von einem schwerbehinderten Kind. Also Schicksalsschlag für mich ist nicht nur ein Trauerfall. Also Schicksalsschlag kann auch seine schwere Diagnose, wenn man sexuellen Missbrauch als Kind erlebt hat, wenn man zum Beispiel durch einen Unfall selber behindert ist oder wegen, wie ich, eine pflegende Mama bin. Das kann aber auch eine Pflegesituation sein, wo du einen Angehörigen palliativ begleitest. Also wenn ich von Schicksalsschlägen spreche, spreche ich immer breit.
Ja.
Und die Person, die entscheidet, ob etwas ein Schicksalsschlag ist oder nicht, das ist eigentlich immer die Person, die betroffen ist, weil sich nämlich das für die Person überfordernd anfühlt und mit einer ganz großen Hilflosigkeit einhergeht. Das sind so die Kriterien, ne? So, und, oder eben auch mit Nervensystemreaktionen, die du erwähnt hast. Und das ist so den Schicksalsschlägen gemein. Und was ich gelernt habe in der Begleitung, ist mit Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben, ist, dass die Themen, warum wir Schicksalsschläge nicht verarbeiten können, die darunter liegen, die sind oft gemein und die haben mehr mit unserer Kindheit, unserem Nervensystem zu tun. Und deswegen ist es gar nicht so relevant, jetzt, wenn ich eine Person begleite, was der Schicksalsschlag ist, sondern wir sind immer relativ schnell bei so Basisthemen. Kann ich Grenzen setzen? Habe ich einen massiv ausgeprägten inneren Kritiker, der mich jetzt nach meinem Schicksalsschlag auch noch peinigt mit, du bist schuld, das hättest du verhindern müssen, das hätte nicht so kommen dürfen, du hast die Zeit nicht genutzt. Habe ich dieses massive Überforderungsgefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht? Das sind auch oft Gefühle, die so aus der Kindheit kommen. Und das sind so die Gemeinsamkeiten von Schicksalsschlägen. Das heißt, wenn ich Menschen begleite, reden wir gar nicht so wahnsinnig viel wie jetzt in der Trauerbegleitung über das Akute, sondern wir schauen, was ist im Hier und Jetzt. Und ganz oft zeigen sich dann einfach Muster, die schon das ganze Leben nicht gut funktionieren, nur die ich halt irgendwie unter Kontrolle hatte, solange es lief. Und dann passiert eben so ein einschneidendes Erlebnis und dann funktionieren meine Überlebensmechanismen nicht mehr. Und dann muss ich einfach hingucken. Ja. Das ist eigentlich ein
Oh, und
Transformationsbeschleuniger, ein Schicksalsschlag
genau,
sozusagen.
das war ja auch was ich in meinem Kongress gesagt habe, das ist eigentlich immer ein Katalysator, um eine Entwicklung in Gang zu setzen und die kann genutzt werden. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, das war auch jetzt nicht arm an Schicksalsschlägen, dann waren das eigentlich immer die Punkte, wo mein Leben nochmal eine neue Wendung genommen hat und wo ich dann im Endeffekt fast sagen konnte, ja, gut ist das passiert. Also, das hat bei mir eine ganze Menge ausgelöst.
Ja,
Und
also da würde
ich
ich gerne mal einhaken, weil das ist oft so ein Missverständnis bei Schicksalsschlägen, weil ich glaube, es gibt wirklich Schicksalsschläge, wo man sagt, das habe ich gebraucht, um weiterzukommen. Und dann gibt es natürlich Schicksalsschläge, die das Kriterium nicht erfüllen, weil kein Mensch sagt, mein Kind hätte sterben sollen und deswegen bin ich auf den richtigen Weg gekommen. Oder toll, dass ich, Krebs nehme ich jetzt nicht als Beispiel, weil da unterscheiden sich manchmal die Wahrnehmungen der Menschen, die betroffen sind. Aber nur mal um so ein Extrembeispiel zu nehmen. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar differenzieren zwischen so Krisen wie Burnout, Depressionen, die einen beschleunigen, transformieren, und Schicksalsschlägen, die echt krass grausam sind, wo ich auch nachher transformiere draus, aber wo es der Person nicht hilft,
ja.
sozusagen diese Transformation in Vordergrund zu nehmen. Das finde ich mal eine ganz wichtige Differenzierung.
Danke für die Klarstellung. Und da bin ich ganz bei dir, weil das war ja der letzte Kongress. Da ging es ja um Bullshit-Phrasen, wie einen das Leben oder wie die Leute einen manchmal so schlagen. Wir lernen daraus, dass ich nicht solche Schicksalsschläge erfahren habe, wo man sagen könnte, oh, die hätte man jetzt nicht wirklich gebraucht, sondern dass ich doch auf der Seite war, wo es alles Sachen war, wo sagen, ja, das hat mir im Endeffekt gut getan. Danke für die Klarstellung. Das ist sicherlich sehr wichtig und richtig, um die Leute eben auch nicht zu sagen, ja, das hast du dir manifestiert, ne, das hast du dir halt so ausgesucht im vorigen Leben. Und nee, das ist natürlich dann Bullshit. Ne?
Also das sind ja sowieso Bullshit-Phrasen, weil selbst wenn das stimmt, hilft es der betroffenen Person eh nicht. Ne? Und ich
Es
finde
ist.
immer alles, wo ich finde, ich weiß, uns hilft der betroffenen Person nicht, schlucke ich runter und halt die Klappe, weil es geht in dem Moment ja nicht um mich, sondern es geht um die Person, die gerade da eine Unterstützung braucht.
Ja, das wäre empathisch getragen, das wäre voll Mitgefühl, aber darum geht es ja Menschen, Leuten nicht
Ja,
so
ja,
sehr,
ja.
sondern es geht ja um die Selbstproduktion
Ja, ja.
und vor allen Dingen aber auch manchmal oder oft darum, dass die Leute das gar nicht aushalten, dazu nichts zu sagen. Ja, das.
Ja, und da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil das ist so ein wichtiger Punkt, weil ganz oft, wenn wir in so Phrasen fallen, ne, so viel Kraft wünsche ich dir oder ach, keiner kriegt mehr zu tragen, als er wirklich tragen kann. Und halt so diese ganzen Bullshit-Bingo-Phrasen. Ich mag mal die Leute einladen, wenn sie sich dabei erwischt fühlen, das ist mir auch schon passiert und ich nehme mich da nicht auf, mal zu sagen, hey, geh mal in Kontakt mit deiner eigenen Hilflosigkeit, deinem Schmerz gegenüber. Weil wenn du einen Schicksalsschlag erlebt hast, kann es sein, dass mich das so überfordert, dich leiden zu sehen, dass ich dann eben mit so einem Schwachsinn komme, damit irgendwas gesagt ist und damit ich meine Gefühle nicht fühlen muss. Weil wir
Genau,
es
das
vorhin vom Gefühle fühlen hatten, da geht es nämlich auch um die Gefühle fühlen der Angehörigen, Kollegen, Bekannten, Freunde.
auf jeden Fall, aber das ist genau
Ja.
das, was man unter Bypassing versteht. Ja, das kennt man in der Spiritualität, wo Spiritualität genutzt wird, um an den wirklichen Schmerzpunkten vorbei zu kommen. Und das wird im normalen Leben eben genauso, findet das genauso statt. Also jemand, der die nicht in diese Hilflosigkeit reingehen will oder der einen versucht, über eine Situation hinweg zu trösten, der will eigentlich nicht mit seinem eigenen Schmerz konfrontiert werden. Und wenn man das erkennt, dann kann man gleichwohl auch noch ein bisschen anders damit umgehen, aber im Moment braucht man es dann tatsächlich nicht. So, jetzt reden wir ja so schön, wir könnten darüber 3 Stunden Podcast machen, da bin ich ziemlich sicher. Und da hätten wir uns noch nicht wiederholt. Ich möchte mit dir aber gerne noch ein bisschen in Richtung Integrität gehen. Was bedeutet denn Integrität in deiner Arbeit für dich? Und was bedeutet es für Schicksalsschläge? Vielleicht kannst du uns da mal die Brücke schlagen.
Ja, also in meiner Arbeit bedeutet für mich eine Integrität, dass ich eine sehr klare Haltung habe dazu, was ich für ein Menschenbild habe und wie ich Menschen begleite. Und dass ich mir da auch irgendwann mal drüber Gedanken gemacht habe oder permanent drüber Gedanken mache. Das ist ja auch nichts Statisches, sondern sowas verändert sich ja auch manchmal mit zunehmender Reife und mit zunehmendem Erfahrungsschatz. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt von Integrität. Und für mich konkret in der Begleitung ist ein ganz wichtiger Teil, dass ich mich zum Beispiel entschieden habe, und da gibt in der Psychotherapie lernt man ja das gerade nicht zu tun, und ich mache das ganz bewusst als Coach und Mentorin für Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben, dass ich wirklich ins Mitgefühl gehe und ich lasse mich auch berühren und ich gehe in eine Verbindung. Und zwar bewusst und nicht irgendwie unbewusst, weil ich es nicht besser gelernt habe wie die tollen Psychotherapeuten, sondern weil ich eben genau, ich habe ja vorhin drüber gesprochen, der Grund, warum wir Schicksalsschläge nicht gut verarbeiten können, diejenigen, die es nicht können, der liegt drunter. Und das sind ganz oft Erlebnisse, wo Menschen nie wirklich eine Verbindung hatten in ihrem Leben. Und einen sicheren Raum zu geben und eine sichere Verbindung, dass da eine neue Erfahrung entstehen kann, ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Also nicht nur vor allem durch die Verbindung von mir zu der Person, sondern auch durch die Räume, die ich kreiere, wenn ich Gruppenbegleitung mache oder jetzt, wenn ich die Leute in der Community habe, dass die wirklich korrigierende Erfahrungen machen, was das Aufgefangensein anbelangt, diese ganzen Glaubenssätze von ich bin allein, ich muss da alleine gehen, dass sie wirklich ich mache eine neue Erfahrung und ich merke, das ist überlebbar, wenn man Unterstützung hat. Und das
Das
ist zum
ist.
Beispiel ein Teil, wo ich mich echt unterscheide vom Psychotherapeuten, auch bewusst unterscheide, weil ich finde, das ist dieses Beziehungsangebot, was ich gebe, das ist eine bewusste Entscheidung von mir. Ja.
Das ist ganz besonders wertvoll, weil wie du gerade selber schon sagtest, viele Menschen diese Erfahrung gar nicht mehr gemacht haben. Und das ist eigentlich, wenn wir wieder in Nervensystemsprache sprechen, ist wieder Korregulation das
Genau, das
Angebot.
ist auf einer Nervensystemsprache ist das Korregulation korrekt.
Genau, dass du einfach mit den Menschen bist und sie durch den Raum, den du hältst, auch schon sich regulieren können.
Und das ist eben nicht nur Korregulation alle 2 Wochen 50 Minuten, bis der Wecker klingelt und der nächste Patient kommt, sondern deswegen gestalte ich immer Räume, wo die Leute länger in Kontakt sind, wo auch immer so ein zwischen den offiziellen Calls Kontaktpunkte sind in der Gruppe, um eben genau das zu haben, dass du eine durchgehendere Koregulation hast und eben nur, nicht nur diese 50 Minuten alle 2 Wochen Highlights.
Also dann geht es mal hoch wieder und dann bist du wieder reguliert und dann stürzt du wieder ab.
Ja.
Ja, aber das ist ja letztendlich das, wenn wir gerade diese Kurve machen, das ist das, was man bei vielen spirituellen Events auch erlebt. Ja? Die Leute werden total getragen vom Feld, weil das alles so toll ist, da viele Verbindungen. Und dann sind sie wieder zu Hause und dann wusch, kommt der
Ja.
Absturz. Ja? Und das verstehen viele Menschen scheinbar nicht und fühlen, das ist wie ein bisschen ein Dopaminkick, den man sich da reinholt und.
Und dann, wenn ich da noch einhaken darf, das ist mit ein Grund, weil mich das immer genervt hat in meinen Begleitungen, als ich noch auf dem Weg war, wenn ich ein intensives Programm gebucht hatte und danach war ich allein. Und deswegen gibt es bei mir immer ein Folgeangebot, was deutlich niedriger preisiger ist für die Leute, die noch Kontakt brauchen, weil die brauchen den dann nicht mehr so intensiv, aber die wollen nicht von 100 auf 0 runter. Und das zum Beispiel finde ich auch Integrität, dass man eben nicht nur sein Programm anbietet und sagt, ja, das ist aber jetzt das Beste, was ich bieten kann, sondern dass man auch überlegt, okay, was brauchen die Leute danach?
Ja, das ist sehr wertvoll und ja, das hat wirklich was mit Integrität zu tun. Zumal, wo du sagst, deine Nachfolgeangebote sind günstiger. Da erlebe ich halt in der Psychospiri-Welt genau das Gegenteil, dass die Nachfolgeangebote in der Regel teurer sind. So unter dem Motto, ja, wenn du das jetzt noch brauchst, dann gibt es hier. Ne? So. Integrität. Was bedeutet das für dich persönlich nochmal? Und du hast ja davon gesprochen, dass du Mutter von einem behinderten Kind bist. Was ist in diesem Kontext Integrität für dich?
Puh, in Bezug auf meine Tochter. Also was ich sehr versuche, ist einfach auch dadurch, dass ich ja auch in Social Media meine Arbeit präsentiere, auch immer mich einzusetzen für Behindertenrechte. Ich versuche, soweit es mir möglich ist, zum Beispiel auch Zugang zu schaffen, die einigermaßen barrierefrei sind, was bei Software mit blinden Menschen echt eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber bisher habe ich immer dann noch eine Lösung gefunden über Audiovisionen oder so, die ich dann einer blinden Person zum Beispiel zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, das ist auch Integrität, dass ich nicht sage, naja, also in meiner Arbeit interessiert mich das nicht, weil da kostet mich Arbeit Zeit, oder? Das ist natürlich ein mega Zeitaufwand zusätzlich, aber für meine Tochter wünsche ich mir das, sondern ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten, das eben dann auch da zum Beispiel zu berücksichtigen, so eine Disability Sensitivity, würde ich es mal sagen. Und das gilt ja gerade im Bereich von Schicksalsschlägen eben über körperliche Limite, wie zum Beispiel eine Blindheit oder eine super starke Sehbehinderung, oder auch über Menschen, die kognitiv dann nicht mehr ganz so schnell sind, weil sie einen Schlaganfall gehabt haben zum Beispiel.
Naja, jetzt wohnst du in der Schweiz, ne? Und ich wohne in Deutschland. Ich kenne das Thema Behinderten von meiner Mutter, die sitzt, wenn es draußen ist, im Rollstuhl. Und da muss ich manchmal nur mit dem Kopf schütteln, wie das in Deutschland ist. Aber ich weiß ja aus meiner Zeit, wo ich auch noch in der Schweiz gewohnt habe, dass es da zum Teil auch nicht viel besser ist. Also zum Teil ja, aber viele Dinge einfach auch nicht. Ne? Also sei es mit Absenkung von Bordsteinkanten, damit geht es ja eigentlich schon los, wenn du mit dem Rollstuhl unterwegs bist. Da hast du schon die erste Hürde, wo du gar nicht drüber hinwegkommst. Ne? Wie
Ja,
gehst du damit um?
Beziehungs
Setzt du dich auch sonst noch dafür ein oder nimmst du das zur Kenntnis, ärgerst dich drüber und
also ich mache das sehr pragmatisch. Das heißt, wenn es mich in meinem täglichen Leben betrifft, dann spreche ich die Person an, die es gemacht hat. Also es gab bei uns am Campingplatz einen Neubau, der fand ich, war die Behindertenkorrekt-Toilette ziemlich dusselig befahrbar. Das habe ich angemerkt. Meistens ist aber dann der Bau schon rum. Und man bewirkt natürlich nicht mehr ganz so viel. Ich versuche in sozialen Medien tatsächlich Aufmerksamkeit, wenn ich irgendwo einen Bericht sehe, immer über Kommentare dem entweder Sichtbarkeit zu geben oder da eben auch zu sagen, hey, Moment mal, da brauchst du aber auch die Brille von den anderen Behinderten. Weil auch in der Behinderten-Community ist eine Form von Diskriminierung, weil die kognitiv gesunden Behinderten ganz oft die geistig Behinderten nicht in ihren Vorschlägen berücksichtigen. Also Stichwort Sonderschulen, heilpädagogische Schulen. Also ohne, dass wir da jetzt in die Tiefe gehen. Aber auch
ja,
da
aber oder hack auch so.
gewinnen auch die Starken innerhalb der Disability-Community, weil stark ist eloquent und kann in der Öffentlichkeit kommunizieren. Und meine Tochter ist ja nonverbal und geistig sehr, sehr schwer behindert. Und da bin ich eben das Sprachrohr dann. Ja.
Integrität, also dein Thema ist ja Schicksalsschläge. Was ist denn für dich die Verbindung von Integrität und Schicksalsschlag?
Also ich glaube, dass viele Menschen in ihrer Integrität nach dem Schicksalsschlag tief erschüttert sind, weil manchmal ganze Wert- und Glaubenssysteme zusammenbrechen. Das heißt, es kann sein, dass du durch deinen Schicksalsschlag dein Wertesystem so sich verändert hat, dass dein altes Integritäts-Ich eigentlich nicht mehr passt zu dir als Person danach. Also dein Integritätsverständnis und wie du zum Beispiel nach außen austrittst. Also ich gebe dir ein Beispiel, ganz banales Beispiel ist irgendwie, ich bin immer mega leistungsorientiert und fülle alle Flaschen, die irgendwie nicht 50, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten und die nur rumjammern, oder? Und dann habe ich eine schwere Erkrankung, einen schweren Burnout oder irgendeine andere schwere Erkrankung und ich wache auf und hinterher sage ich, hey, mir ist Work-Life-Balance wichtiger, ich habe gelernt, ich muss auf meine Gesundheit achten. Da hat sich ja ein ganz krasser Wert, mega transformiert, der natürlich, wenn ich integer sein will, komplett anders auftritt. Da kann ich jetzt nicht mehr durch die Firma laufen und sagen, hey, ich bin der starke Hans, ich arbeite meine 80 Stunden die Woche, sondern wenn ich dann integer sein will, muss ich eigentlich sagen, ich glaube, ich habe früher ein Seich erzählt, weil ich weiß es heute besser. Und das ist natürlich, wenn man erstmal innerlich durch die Prozesse geht, schon mal mega schwierig, sich das einzugestehen und dann auch noch nach außen aufzutreten und dazu zu stehen. Ist wahnsinnig schwierig. Gerade das Thema reduzierte Leistungsfähigkeit ist für Menschen in unserer Gesellschaft wahnsinnig schwierig, dazu zu stehen. Und also Integritätsthemen sind natürlich voll betroffen von Schicksalsschlägen.
Ja, und nochmal andersrum gefragt, kann es denn sein, dass ich meine Integrität selber verletze und dadurch einen Schicksalsschlag heraufbeschwöre?
Das ist jetzt so, du hast ja selber manifestiert.
Nee, 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 nicht
Oder sag mal
manifestiert.
konkreter, was du genau meinst oder was du gerade im Gedanken im Kopf hast.
Ja, also es gibt ja bestimmte Krankheiten zum Beispiel, die sind auf Integritätsverletzungen zurückzuführen. Ja? Also sämtliche Autoimmunerkrankungen, hätte ich vielleicht auch so fragen können. Also sämtliche Autoimmunerkrankungen, sagen wir, sind letztendlich dadurch verursacht, dass man sich selber aufgibt oder sich selber verleugnet oder eben sich selber nicht gut behandelt und seine Integrität verletzt. Jetzt kannst du ja oder nein sagen, so war die Frage mittlerweile schon.
Ich habe ein bisschen differenzierteres Bild, weil ich glaube, dass die Aspekte einen Einfluss haben auf Erkrankungen. Wir wissen, dass Körper und Psyche eine Einheit ist und wir wissen auch, dass psychische Faktoren zum Beispiel auch bei Krebs eine Rolle spielen, ja, ob du die Schwere der Erkrankung. Es ist aber so schwierig zu sagen, das ist monokausal oder das ist nur das. Deswegen, ich glaube schon, dass Integritätsverletzung krank macht, wenn man es so auf eine Metaebene holt. Die Frage ist immer, warum sollten wir uns mit Integrität beschäftigen? Und ich finde, wir sollten uns eher mit Integrität beschäftigen aus einer Sicht, ich sage ja, ich bin auch Seelenweg-Coach im Sinne von, ich will meiner Seele gegenüber integer sein und nicht so sehr mit der Idee von, ich will nicht krank werden, weil dann, also ich finde es gut, wenn man das Thema hochholt, als Thema, zum mal Leute darauf aufmerksam machen. Das könnte auch nicht so clever sein aus einer gesundheitlichen Perspektive. Aber für mich jetzt, für mich ganz persönlich, ist es eher ein Seelenwegthema, wo ich sage, ich will meiner Seele gegenüber integer sein. Ich will, wenn ich auf dem Sterbebett liege, eben nicht zu denen gehören, die das Buch zitieren, obwohl sie es schon vorher alles wussten, sondern
Ja, die Intention ist sicherlich, kann unterschiedlich sein.
ja.
Ist es letztendlich egal, wo die Intention herkommt. Ja, nicht ganz egal, aber es gibt ein paar verschiedene Wege oder Ansätze, wie man sich mit Integrität auseinandersetzen kann. Und wenn es im Endeffekt dazu führt, dass ich meine, wenn du denn jetzt Seelenweg gehst, ja, dann ist es so, Integrität, ich betrachte, das ist halt der unversehrte Kern, zu dem man wieder zurückfinden kann. Der würde natürlich von vielen Christen mit Seele übersetzt werden. Letztendlich von einem Buddhisten halt mit Buddha-Natur oder von einem Hindu mit Atman. Wichtig ist, dass ich ein Wertesystem habe, was mir meine Richtschnur, mein Leuchtturm ist und mein Kompass, mit dem ich mich durchs Leben bewege. Und wenn ich das tue, dann hat das eben auch eine positive Auswirkung auf mein Leben. Aber nicht im Sinne von, dann wirst du glücklich, sondern dass man dann irgendwie erfüllter ist. Ich finde erfüllt eigentlich ein sehr schönes Wort, weil es eben nicht so, Glück ist ja mittlerweile schon so leistungsmäßig abgelutscht. Also, ne, wenn du nicht glücklich bist, machst du irgendwas falsch. Nein, aber erfülltes Leben. Wer kann von sich sagen, er hat ein erfülltes Leben?
Und du sagst gerade, was finde ich mega wichtig ist, weil du gerade gesagt hast, ich habe meine Werte als Kompass. Und was ich merke in Begleitung nach Schicksalsschlägen, dass wir ganz oft in Situationen kommen, wo wir die Ambivalenz von Wertkonflikten aushalten müssen.
Ja.
Also als Beispiel, als Witwe, ich möchte eine gute Mutter für meine Kinder sein. Ich möchte mich aber als Mutter und als Frau, die zum Beispiel leidenschaftlich Ärztin ist oder Juristin ist, nicht aufgeben, weil das ist mir auch ein wichtiger Wert. Und das ist ein Wertkonflikt ganz häufig, weil wir haben ja nur die 24 Stunden am Tag. Und da, wo vielleicht früher der Partner gepuffert hat, wenn er gestorben ist, ist da jetzt kein Puffer mehr. Und durch diese Wertkonflikte durchnavigieren, gerade nach dem Schicksalsschlag, das ist echt eine Herausforderung. Und da sind wir wieder an dem, was du, wo du vorhin gesagt hast, wo der Link ist zur Integrität. Das ist so, wie finde ich diese neue Integrität, ohne dass ich mich ständig geißel, weil ich ja meine Werte nicht alle erfülle, weil ich habe ja einen Wertkonflikt.
Ich überlege gerade, sind die Werte eher der Kompass oder eher der Leuchtturm und Integrität eher der Kompass oder der Leuchtturm? Die Metapher fällt mir jetzt
Da
gerade so
bist du
ein.
jetzt der Spezialist. Da bist du jetzt der Spezialist.
Ja,
Das ist
ich
eine gute
überlege
Frage. Was
gerade.
ist der Leuchtturm?
Was ist der Leuchtturm müssten die Werte eigentlich sein. Nee, der Leuchtturm ist die Integrität. Und der
Ja,
Kompass
hätte
durch
ich
die
auch
Werte
gesagt.
ist der Weg, wie ich zu dieser Integrität, wie ich zum Leuchtturm, zum Leuchtfeuer komme. Haben wir das jetzt
Und
auch mal geklärt?
diese Wertekonflikte sind dann wie so eine Kompassnadel, die zwischendurch mal wackelt. Ne,
Genau.
wo ich dann Schwierigkeiten habe, so, ja, wo geht's denn jetzt lang? Weil die zeigt mir mal nach da und mal nach da. Also das merke ich in den Begleitungen, das ist sehr befreiend, wenn man diese Wertkonflikte für sich durchdekliniert und sauber für sich auch sich mal erlaubt zu sagen, ich mache es halt nicht perfekt. Also auch da kommt dann der dritte Wert dazu, ich muss alles perfekt machen, ganz oft, oder ich muss es gut und richtig machen. Das ist ja auch für ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz eine Leitplanke im Leben. Und dazu, ich erlaube mir, dass ich das jetzt mal nicht perfekt machen muss. Oder ich erlaube mir hier eine Wertverletzung. Und eine Priorisierung der Werte. Auch wenn ich mir wünschen würde, es wäre anders.
Ja. Aber weil du das gerade so schön sagst, dass diese Wertekonflikte eintreten, ich arbeite ja auch mit einem Wertecoach zusammen, mit dem Frank Sauer. Und der hat als Tipp mal gegeben, dass man, wenn man zwei Werte haben, die schon eventuell in einem Konflikt stehen, dass man dann einen dritten Wert suchen sollte, der das Ganze ergänzt. Das kennst du. Ja, das
Nee,
ist.
das kenne ich nicht.
Ja, aber
Ich
das ist nämlich eine
kann dir
ganz.
nur ein Beispiel aus meinem Leben nehmen, das ist jetzt nicht schicksalsschlagbezogen, aber ich war sehr lange vegan unterwegs, weil ein ganz wichtiger Wert von mir ist Gewaltfreiheit. Und da finde ich einfach die Art, wie wir mit Tieren umgehen, passt nicht zu meinem Wertsystem. Jetzt habe ich aber für mich gemerkt, dass ich immer kränker geworden bin und habe gemerkt, ich bin wieder gesünder geworden, als ich wieder angefangen habe, Fleisch zu essen. Das war für mich ein Riesenwertkonflikt, mit dem ich, da habe ich mir mehrere Coachingstunden zugehört, da kann man jetzt drüber lachen, aber das hat mich echt belastet. Weil ich quasi eine Entscheidung für meine Gesundheit gegen mein Wertsystem getroffen habe, plus ganz viel Gegenwind von sämtlichen Veganen im Umfeld, die sagen, aber das stimmt doch nichts, Protein von Veganen ist ja genauso gut wie es. Und da wirklich auch zu sagen, an irgendeinem Punkt, nee, jetzt ist mir mein Leben wichtiger als das vom Huhn, auch wenn das nicht meinen Werten entspricht, aber das muss ich jetzt so entscheiden. Und ich, für meinen Körper ist das die richtige Entscheidung. Und dann eben auch damit das auszuhalten, dass natürlich die Menschen, die das anders sehen, die lassen dich das ja auch spüren. Das ist jetzt
Aber
so ein
das ist
Beispiel,
doch
wie man
deine
da durch sich.
Integrität.
Genau. Aber und das war ja eine neue Integrität, die ich gefunden habe, weil erstmal ein Jahr vorher hätte ich wahrscheinlich auch noch zu denen gehört, die dich bashen, also liebevoll bashen, sozusagen darauf aufmerksam machen wollen, dass Gewaltfreiheit auch gegenüber Tieren ganz wichtig ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, für mich funktioniert das nicht mehr. Und das war für mich echt ein längerer Prozess. Das ging nicht von heute auf morgen. Und da hat sich ja auch die Integrität, wie ich auftrete, zu dem Thema verändert.
Genau. Und das ist vielleicht auch so eines der Learning-Schicksalsschläge, können eben die Aufforderung sein, sein Wertesystem zu verändern und sein
Voll.
Selbstbild zu verändern und seine Integrität auch zu verändern. Weil die kann verändert werden. Oder das heißt, nein, eigentlich ist sie immer klar und fest. Weil wenn wir jetzt zu deiner Integrität kommen, dann ist der Wert unten drunter. Du kannst immer noch gewaltfrei sein, obwohl du jetzt hin und wieder Tiere isst. Ja? Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, vielleicht ein bisschen anders, wenn du jetzt in ein Hühner-KZ gingst und da dir ein Huhn besorgen würdest, um es zu essen. Aber das wirst du wahrscheinlich nicht tun. Du wirst wahrscheinlich eher biologisch sowas.
Ja, aber Leben tun die halt auch nicht mehr.
Ja, da ist dann die beliebte Frage: Ist es besser, ein leidendes Tier zu töten oder ein glückliches Tier zu töten? Aber da wollen wir jetzt
Ja,
nicht
und
hin.
weißt du, meine Tochter hat ja die schwere Mehrfachbehinderung und die hat natürlich mein Wertesystem maßgeblich verändert. Also das war eine Riesenwertveränderung. gerade was das Thema Wichtigkeit von Arbeit und von beruflichem Erfolg und von so mein Haus, mein Auto, mein Schaukelpferd, diese alte Werbung, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne, wo der die Karten auf den Tisch legt. Das hat natürlich maßgeblich mein Wertesystem verändert.
Was ist denn nachher noch wichtig, wenn man ein Kind mit Behinderung hat? Was bleibt denn da an Werten übrig? Anführungszeichen.
Also ich würde sagen, wirklich eine tiefe Liebe, also Liebe als Wert. Für mich ist auch wirklich eine tiefe
Bedingungslose Liebe
Dank.
würde ich da noch dazu. Ich glaube, das ist wirklich, mit einem Behindertenkind kannst du ja nicht mal, wenn du lieb bist, dann habe ich dich gerne, sondern das ist wirklich bedingungslose
Naja gut,
Liebe.
die kann natürlich schon auch nerven und dann finde ich sie gerade mal nicht so toll. Ne? Das geht natürlich, also
Okay.
es hat so eine Mutter mal so schön gesagt über ihr behindertes Kind, weil den Kindern wird ja immer oft unterstellt, die sind so ein Sonnenschein. Das ist meine Tochter auch ganz viel. Aber die hat es so schön formuliert, die hat gesagt, mein Kind ist nicht mein Sonnenschein, mein Kind ist mein Wetter. Und das ist ja eben,
Das ist
aber jetzt
wechselhaft
bin ich,
mitunter.
jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Kind,
Fällt mir
Wetter.
nochmal,
Kind,
genau.
Wetter.
Ja,
Und dann
was für
Kind.
Werte sind mit dem behinderten Kind? Also ganz ehrlich, Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich in der Schweiz leben darf, weil hier ist auch nicht alles perfekt mit dem behinderten Kind, aber im Vergleich zu Deutschland ist es viel, viel besser. Es ist so, also um Hilfsmittel habe ich hier noch kaum kämpfen müssen. In Deutschland musst du um jeden Saich kämpfen. Und auch eine tiefe Dankbarkeit, dass sie lebt, weil das ist nicht selbstverständlich, weil die ist ein paar Mal bei mir fast in den Armen gestorben. Die ersten 2 Jahre hat die sehr, sehr stark Pneumonien gemacht, war dann auch mal beatmet auf der Intensivstation. Also auch die Bilder, die wir aus der Corona-Zeit kennen, hatten wir Jahre vorher schon. Und es ist wirklich so, dass ich ganz oft, wenn sie morgens aufwacht, bin ich einfach froh, dass ich sie wecken kann und dass sie reagiert und aufwacht. Weil das ist nicht selbstverständlich mit einem behinderten Kind. Das ist bei anderen Kindern auch nicht selbstverständlich, aber da haben wir es nicht auf dem Radar. Aber wenn die
Auch
morgens
für uns nicht
reagiert, wenn,
selbstverständlich. Ist
ja.
auch für uns nicht
Aber wenn sie
selbstverständlich.
morgens reagiert und aufwacht, wenn ich sie wecke, dann ist bei mir schon so ein erster Moment wirklich der tiefen Dankbarkeit, dass sie lebt.
Es relativiert und
Ja.
verschiebt Fokus. Und was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, jetzt noch das Schaukelpferd zu haben? Oder ist es wichtig, dass sie morgens aufwacht und einen vielleicht anlächelt und man mit ihr in den Tag gehen kann,
Ja.
gehen, Anführungszeichen. Ja.
Ja.
Welche Rolle spielt Selbstreflexion in deinem Leben?
Oh Gott, ich bin ja Skorpion-Aszendent. Das ist ja, also wir sind ja mit
Immer das
Selbstreflexion.
heißt.
Also die gehen ja immer in die Tiefe. Also ich bin jemand, der wirklich viel in die Tiefe geht und sehr, sehr, sehr viel selbst reflektiert, was natürlich auch vielen Menschen im Außen nicht unbedingt immer nachvollziehen können. Und dann natürlich auch noch die Berufswahl Coach, da bist du ja dann quasi beruflich auch noch verpflichtet zur Selbstreflexion. Also es ist ein ganz großer Teil meines Lebens. Aber ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Seelenqualität von mir. Also diese Tiefe und die Freude an den schweren Themen, so widersprüchlich sich das anhört, weil es ist wirklich, die Leute sagen ganz oft, wie kannst du Menschen mit Schicksalsschlägen bearbeiten, zieht dich das nicht runter? Und ich sehe das nicht so, weil ich sehe ja immer das Delta zwischen, so ist die Person zu mir gekommen und so geht es ihr jetzt. Und daran freue ich mich. Das ist für viele nicht ganz verständlich, dass das so schön und so erfüllend sein kann, wenn man merkt, wie Leute ihren Weg finden, wenn man merkt, die Leute finden ihre Integrität, ihre Werte. Und finden wieder zurück in ein leichteres Leben nach dem Schicksalsschlag. Das finde ich extrem erfüllend.
Ja, weil letztendlich bekriegst du ja auch immer die Klienten oder die Leute, die zu dir passen, die dir auch was zu sagen haben oder wo irgendwie was bei dir ja anklingt. Ne? Man sagt ja oft, dass der Coach oder der Begleiter eigentlich fast genauso viel davon hat wie die begleitete Person. Gab es eine Situation in deinem Leben, wo du deine Integrität fast verraten hättest?
Ja, also ich glaube, ich habe unbewusst meine Integrität ganz, ganz viel verraten in der Zeit, wo ich noch so schwer traumatisiert war. Weil wenn wir so traumatisiert sind, gerade wenn auch Bindungstrauma mit im Spiel ist, also Bindungstrauma bedeutet, ich habe in der Kindheit nicht bekommen, was ich brauche. Dann, und unsere Überlebensstrategie, wie bei mir zum Beispiel, ist viel Leistung bringen und das brave Mädchen sein, überangepasst sein. Immer den High-Performance-Weg gehen. Das hat meiner Seele überhaupt nicht entsprochen. Also, weil ich glaube, wenn ich nicht so traumatisiert gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwie Psychologie studiert oder was Künstlerisches gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich ganz viele Jahre im Integritätsverrat unterwegs war, aber gar nicht bewusst, sondern einfach wie halt Trauma wirkt, ne? Also du hast vorhin gesagt, die meisten sind im Freeze. Das ist also das ist eine andere Form, das auszudrücken. Aber Trauma bewirkt ja vor allem, dass wir uns nicht richtig spüren. Und zwar nicht nur im Sinne von, ich spüre meinen Körper nicht richtig, was viele sagen, das ist ein Teil davon, aber auch uns spüren als Seele von, was nährt mich wirklich? Und was ist wirklich meine Aufgabe hier? Und wozu bin ich hier? Was habe ich der Welt zu geben? Und da, glaube ich, war ich sehr lange so unterwegs, ja.
Also Integrität ist ein Luxusproblem, was Leute, die in der Überlebenskampf oder auf der Posttrauma, der nachtraumatischen Situation gar nicht mit sich auseinandersetzen können. Und das ist ja das, was mir Traumatherapeuten auch immer wieder sagen. Also eigentlich ist jegliche spirituelle Arbeit, wenn du noch traumatisiert bist, viel zu früh,
Ja,
weil du
absolut
gar
meine
keine
Meinung, ja.
Kapazität dazu hast, ja. Und ich komme heute immer mehr dazu. Je belasteter, je dysregulierter dein Nervensystem ist, desto weniger bist du in der Lage, Veränderungsarbeit zu leisten. Ja, das ist eine andere Gleichung, die ich jetzt dabei bin, empirisch zu erfahren in meiner Arbeit mit anderen Menschen.
Und ich einfach noch so ergänzend. Für mich ist Trauma nicht nur Nervensystemdysregulation, sondern mehr. Gerade wenn es so um Schocktrauma zum Beispiel geht oder um, also das finde ich noch ganz wichtig, aber ich stimme dir 100% zu. Ich bin auch, und das auch das, was ich beobachte, ist, dass wenn Spiritualität zu früh im Trauma passiert, dann geht es eher Richtung spirituelle Flucht und auch Richtung eine fast eine Form von Dissoziation dadurch. Und Spiritualität wirklich in der Tiefe kommt besser an, wenn das auf einen gesunden, regulierten Boden fällt. Das würde ich absolut dir zustimmen. Ja.
Ja, und das ist ja heute nicht der Fall. Also nur um da die Klammer jetzt noch zuzumachen, das ist heute ja nicht der Fall. Die meisten Menschen, wir reden ja von 99% der Menschen, die eine Bindungsstörung haben. Und wir reden ja nicht von Schocktraumata hier. So, viele nicht nur als Eskapismus, also nicht nur als Flucht, sondern auch als Heilsweg. Also sie meinen, sie täten sich ja was Gutes damit, ja, suchen da drin ihr Heil und finden das dann nicht bestätigt und wundern sich, wenn es nachher nicht funktioniert. Und sich dann mehr oder weniger Spiritualität mit dem Ego praktizieren und das dann im spirituellen Materialismus ausartet. Also man zwischen spirituellem Materialismus und spirituellem Bypassing hin und her pendelt.
Und weißt du aber, glaube ich, was da oft auch passiert, der Effekt ist, wenn ich dann merke, mir geht es nicht gut und ich mache genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, am Anfang gibt es eben schon so Momente von Koregulation. Wenn du in eine Community reinkommst, wenn du endlich deinen spirituellen Lehrer gefunden hast und dann hast du so einen kurzen Moment von koregulativer Erfahrung und denkst so, ah, das ist der Heilsweg. Und merkst dann aber hinterher, dass das wie zu wenig Substanz hat, ganz oft, ne? Und du hast ja auch erklärt von deinem spirituellen Lehrer, wo du so aufgewacht bist. Du hast ja erst ja von erzählt im Kongress. Und ich glaube, das ist dann das, was passiert. Am Anfang ködern sie dich so ein bisschen mit einer Koregulation, die du dringend brauchst. Und wenn sie dich am Haken haben, dann dreht sich's.
Zeigt sich das wahre Ego. Wir hatten am Anfang schon mal versucht, ein paar Ratschläge oder Hinweise, Tipps zu geben, wie man mit Schicksalsschlägen umgehen kann. Was würdest du denn den Menschen noch mitgeben wollen? Was kann man tun, um seine Integrität zu stärken und vielleicht auch eine gewisse Resilienz gegenüber Schicksalsschlägen aufzubauen?
Ja, also ich glaube, eine Resilienz würde ich dann immer so beschreiben, als es hat eine Trauerbegleiterin so schön im Kongress gesagt, wir lernen schwimmen. Das heißt, also ein Schicksalsschlag ist, du wirst ins Wasser geworfen und schwimmen lernen. Also im Wasser sind wir dann trotzdem, aber da drin schwimmen zu lernen. Und ein Teil davon kommt natürlich über Lebenserfahrung, weil wenn man die Erfahrung gemacht hat, ich habe jetzt drei Schicksalsschläge gut integriert, dann ist man auch beim vierten so, dass man zumindest eine Grunderfahrung gemacht hat, ich kriege das hin. Ich glaube, Integritätsfragen kommen auch nicht sofort nach dem Schicksalsschlag, sondern einen Ticken später. Also um eine Integritätsfrage für dich zu beantworten, brauchst du schon mal eine gewisse Kapazität, also in der Nervensystemsprache eine Kapazität, um dich damit zu beschäftigen. Und wenn du völlig noch im Schock bist oder in diesem Übererregt-Zustand, dann ist das, glaube ich, noch zu früh. Für mich sind eigentlich zwei Sachen, die ich gerne mitgeben würde, Zuschauern, ist, das eine ist, du bist nicht allein, weil statistisch haben alle Menschen zwischen ein und vier Schicksalsschlägen im Leben. Das heißt, jeder Mensch wird irgendwann früher oder später so eine Erfahrung machen. Und die meisten fühlen sich aber so allein und einsam. Und dieses wirklich, dieses Aha, und es war auch im Kongress ein ganz viel Feedback, ich fühle mich endlich nicht mehr so allein. Ich habe realisiert, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Das finde ich ganz wichtig. Und das Zweite ist, gönn dir Unterstützung. Es gibt, deswegen habe ich ja den Kongress gemacht, um auch diese Bandbreite an Unterstützungsmöglichkeiten aufzuziehen, zeigen, weil es gibt so viel Unterstützung und die wenigsten wissen davon. Oder sie haben nur so Bruchstück Informationen und landen beim Falschen. Und deswegen habe ich auch die Kongresspakete billig rausgehauen und will den in die Masse bringen, weil ich das so wichtig finde, dass Leute wissen, es gibt Unterstützung und ich ziehe mir mal rein, sozusagen, was es alles gibt an Unterstützungsmöglichkeiten. Und dann spüre ich, was für mich das Richtige ist, was zu meiner Integrität passt, sozusagen. Und da schließt sich dann die Lücke. Und das kann sein, dass das 4 Monate nach dem Schicksalsschlag ist, was ganz anderes als ein Jahr und 4 Monate später, weil eben dazwischen ein Prozess stattfindet.
Idealfall, wenn man nicht nur in Freeze reingeht oder nur in Shutdown reingeht und gar nicht in die Bearbeitung reinkommt. Ne? Christine, ich würde sagen, das haben wir doch jetzt sehr schön den Sack
Ja.
zugemacht. Ja, ganz herzlichen Dank für deine tolle Arbeit und für das schöne Gespräch. Merke da so, dass wir da wirklich so viel auf ähnlicher Ebene ticken und doch halt von unterschiedlichen Welten kommen. Und das zusammenzubringen ist ja immer sehr bereichernd, dass dann ein gewisser Gleichklang da ist, aber dann eben auch unterschiedliche Blickwinkel sehr wertvoll
Ja.
sein können. Ich danke
Ja,
dir für deinen Blickwinkel.
ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich liebe das immer so von verschiedenen Seiten und Blickpunkten auf die Themen zu gucken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Danke, ja auch. Tschüss.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst. Und denk daran, gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.